habe nach dem Abi 2011 selber ein Jahr lang so einen Weltwärtsfreiwilligendienst gemacht. Das ist ein Programm, was auch aus Steuergeldern finanziert ist. Bis 27 kann man das machen. Ein Jahr in ein Land des globalen Südens oder in Schwellenländer gehen und dort ein Jahr arbeiten können in Projekten. Und das habe ich gemacht.
Wie würdest du denn die Merkmale der Reisedokus beschreiben, auf die sich die Kritik in deinem Artikel bezieht?
Am meisten stört mich, dass in den Filmen nicht reflektiert wird, dass es ein unheimliches Privileg ist, solche Reisen machen zu können. Also es wird so dargestellt, als könnte jede Person einfach rausgehen und diese Reise durch die Welt machen, auf der man dann lernt, sich selbst zu finden. Und das einfach überhaupt nicht für die meisten Menschen auf der Welt gilt. Also es gab jetzt zuletzt eine Zeitstatistik darüber, 18% der Leute betreten überhaupt mal ein Flugzeug in ihrem Leben. Und ich meine, es waren 8% der Weltbevölkerung, die regelmäßig fliegen. Und das ist so einer der Hauptpunkte für mich, dass natürlich die ökonomischen Grundlagen dieser Leute gar nicht klar gemacht werden und dass sie vor allem in der Zeit unterwegs sind, in der wir ja Klimawandel haben. Und es gibt natürlich unterschiedliche Reisefilme, die beiden bei Vice, das ist, glaube ich, mit Abstand der erfolgreichste Dokumentarfilm, die sind ja getrampt. Das heißt, das war jetzt erstmal fürs Klima nicht so blöd. Aber in allen anderen Filmen, und ich glaube auch dort, gab es eigentlich immer Besucher, also die aus der Familie, die sie dann irgendwann auf der Reise besuchen. Das heißt, selbst die Leute, die erstmal keine Emissionen machen, haben natürlich mit ihrer Reise trotzdem unheimliche Emissionen ausgeschüttet. Und spätestens danach mit den Kinotouren natürlich auch nochmal, wobei das natürlich was anderes ist, weil vielleicht nicht so viel geflogen wird. Das ist schon mal einer der Hauptkritikpunkte. Und dann, was jetzt auch einfach auf Filmebene langweilig ist, ist, dass es eigentlich nie richtige Probleme gibt. Also meistens sind das ja Pärchen, die da unterwegs gewesen sind und die erzählen da auch gar nicht so richtig ihre Beziehungen, was man ja vielleicht auch noch verstehen kann, weil das ja auch was Privates ist. Aber man hat immer das Gefühl, die einzigen Probleme sind, dass man dann irgendwann mal warten muss auf der Reise oder dass der Hund so schwitzt, weil es so warm ist. In zwei Filmen ist nämlich der Hund dann auch der Star. Also Reis aus, finde ich, ist mit Abstand der schlimmste dieser Filme. Und da kittet dann auch der Hund so ein bisschen die Beziehung der beiden Reisenden, wird dann schrecklicherweise vom Krokodil gefressen. Bei den meisten dieser Filme sehr, sehr langweilig anzuschauen. Also es ist extrem harmonisch und das ist doch ein bisschen verwunderlich, weil sie auch wirklich durch Weltregionen reisen, in denen es wahnsinnige Probleme gibt und das einfach nicht so richtig miterzählt wird, sondern in diesen Filmen soll man sich eben einfach wohlfühlen und denken, ach, ich kann ja auch einfach aufbrechen. Und was mich daran ärgert, ist eben, dass diese Sorglosigkeit nur ganz, ganz wenigen Leuten vorbehalten ist.
Ich würde gerne mal kurz aus deinem Artikel zitieren. Und zwar hast du geschrieben, Reisen schafft Erkenntnisse und einen anderen Blick auf den eigenen Alltag, der vorher selbstverständlich erschien. Über den eigenen Tellerrand schauen, outside the box denken, das ist heutzutage sogar unabdingbarer Softskill, weshalb es auch so gut passt, anderen bei der Horizonterweiterung zuzusehen. Welche gesellschaftlichen Gegebenheiten führen denn deiner Meinung so dazu, dass Menschen Gefallen daran finden, solche epischen Reisedokus und die, wie du es nennst, scheinbare Horizonterweiterung anderer Menschen so zu verfolgen?
Also ich will jetzt nicht sofort mit so riesigen Begriffen um mich werfen, aber in der Soziologie spricht man da ja auch vom Neoliberalismus. Und ich glaube, wir haben so einen Zeitgeist, in dem alle sich selber irgendwie als kreativ sehen sollen und in so einer Selbstoptimierungsschleife irgendwie stecken. Und ich finde, diese Filme sind ein sehr starker Ausdruck davon, weil man so merkt, da gibt es ja auch ganz viel, was so aus dem Yoga kommt. Alle sind irgendwie auf der Suche und diese buddhistische Suche betrifft jeden. Und dann kann man aber immer aus dieser Suche irgendwie noch was rausziehen und was Produktives machen. Und das passiert auch bei diesen Reisefilmen. Also mehrere der FilmerInnen haben auch gesagt, dass sie das erst gar nicht geplant haben und dass sie dann zufällig angefangen haben, einen Film draus zu machen. Und alle verfolgen so ein bisschen dieses Mantra, der Weg ist das Ziel. Das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wie wir jetzt auch gerade in der aktuellen Arbeitswelt uns selber definieren sollen. Also es ist, glaube ich, viel von Leuten, die jetzt zwischen 18 und 35 sind. Ich meine, es wird ja immer Millennials genannt, diese Generation, die sich sozusagen in der stetigen Selbstfindung befindet und da auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat, immer genau das Richtige zu machen, in jedem Moment genau das zu machen, was man fühlt, was so der Ausdruck von einem selbst ist. Und das ist eben lustig, dass das in diesem Film auch gar nicht aufgeht. Also was mich daran so stört, ist auch, dass es interessant wäre, den Menschen in den verschiedenen Ländern auch Fragen zu stellen. Und dann könnte man wirkliche Geschichten erzählen und darum geht es ja beim Film. Das passiert aber nicht. Es ist so ein Ego-Trip und es kreist die ganze Zeit um diese Selbstfindung. Aber trotzdem bleibt diese Selbstfindung irgendwie leer. Und ich glaube, das ist auch nicht umsonst so, weil eine permanente Selbstfindung auch nicht aufgehen kann. Also ich bin halt der Meinung, dass eine Selbsterfahrung, die kann auf einer Reise passieren, aber die passiert vor allem mit anderen Menschen und in Gruppen. Und es ist eigentlich egal, wo das ist. Also dafür muss man da nicht weit wegfliegen, sondern das sind ja Erfahrungen, die man irgendwie in Interaktionen macht. Und das wird irgendwie in diesen Reisefilmen auch so romantisiert und soll dann irgendwie auf der Reise stattfinden. Dabei geht es eigentlich allen darum, auf der Reise auch irgendwie wieder nur Gleichgesinnte zu finden. Und das sind dann meistens doch die Leute, die ihnen ähnlich sind auf Bali, die digitalen Nomaden, die auch einen YouTube-Channel haben oder so.
Inwiefern findet denn auch so eine Täuschung der Zuschauenden statt? Also beispielsweise, wenn es so darum geht, dass die Hauptpersonen der Dokus vorgeben, so low-budget unterwegs zu sein mit sehr wenig Geld.
Ja, das wird nicht so stark thematisiert. Also in Weiz sagen sie am Anfang, sie reisen mit 5 Euro am Tag, aber Gwen wird dann ja auch irgendwann schwanger und bekommt halt in Mexiko ihr Kind in einem schönen Setting. Da sind dann irgendwie 3 Hebammen da und zuletzt fahren sie dann mit einem Boot zurück nach Europa. Und da weiß man dann überhaupt nicht mehr sozusagen, wie viel finanzielles Polster da war, aber sicher ist eigentlich bei allen, dass ein finanzielles Polster den Beginn dieser Reise auch darstellt. Also bei 2 Familien auf Weltreise verkauft die eine Familie ihr Haus und die haben ein absolutes gutes Mittelschichtleben und da kann auch der Vater immer als Freelancer so viel verdienen, die dann auch wieder die Flüge finanzieren können, irgendwie von Australien nach Südostasien. Und bei Reisaus, wo Uli und Lena mit dem Jeep durch Westafrika fahren, da haben sie eben auch diesen Jeep, also da scheint genug Geld da zu sein, das ist irgendwie selbstverständlich. Und bei Expedition Happiness reisen die ja wirklich luxuriös. Also die haben in Kanada ja so einen großen gelben Schulbus ausgebaut und da ist auf jeden Fall Geld dahinter, aber Felix Stark, der auch dieser Influencer schon vorher war durch seinen Reisefilm Paddle the World, wo er Fahrrad fährt, den habe ich noch nicht gesehen, der hatte dann, denke ich, auch ein gutes Startkapital. Also sie können sich sozusagen alle leisten, ihr Hab und Gut dann auch wegzugeben und aufzugeben für eine Zeit. Am Ende kehren natürlich alle zurück, dieses Nomadische, dann hat dann gelebt zu haben, da lernt man dann auch, dass es doch schön ist, ein Zuhause zu haben in sicherem Deutschland.
Du schreibst in deinem Artikel auch über Familienbilder, die in den Reisedokus kreiert werden. Was ist dir denn da in Bezug auf so Geschlechterrollen oder Rollenverständnissen aufgefallen?
Ja, das hat mich als Feministin auch ziemlich wütend gemacht, weil es erstmal auffällig ist, dass eigentlich nur heterosexuelle Pärchen solche Reisefilme gemacht haben. Es gibt jetzt gerade einen aktuellen Blown Away. Da sind 2 Männer unterwegs, die segeln und aber auch Musikervideos aufnehmen. Der Film wird vielleicht ein bisschen interessanter, weil noch eben was anderes passiert, außer nur diese Selbstfindung der 2 Jungs. Ich glaube nicht, dass es so eine Form von Reisefilm schon von einer alleinreisenden Frau gäbe, geschweige denn von LGBTQI-Personen, Transpersonen. Denn da wäre eine Reise sicherlich nicht so entspannt und vertrauensvoll in einigen Ländern. Genau, und also wenn ich reisen war, war ich eigentlich immer mit einer Freundin unterwegs. Das wurde auch bisher noch nicht gezeigt. Das heißt, das sind auch sozusagen Formationen, in denen man dann in den Ländern auch gut ankommt. Also irgendwie, wenn man dann auch noch ein Kind hat, dann ist das natürlich in den meisten Ländern total akzeptiert. Sehr viel weniger akzeptiert, jetzt als lesbisches Pärchen irgendwo aufzutreten, beispielsweise. Geschweige denn als geschlechtermäßig nicht so gut zuordnenbare Personen. Ansonsten ist es auch so, dass eben sehr klassische Familienbilder vermittelt werden. Also man könnte fast sagen, bei 2 Familien auf Weltreise, dass man das dadurch auch kritisch betrachten kann, denn eigentlich freuen sich alle Familien darüber, dass die enge Familienkonstellation, die 4 Kinder und 2 Eltern und das eine Kind und 2 Eltern, das bricht eigentlich auf, weil nämlich ständig auf der Reise andere auch mit in der Kinderbetreuung dabei sind. Und das ist ja eigentlich was sehr, sehr Fortschrittliches, irgendwie zu sagen, das findet nicht nur alles in der Kleinfamilie statt, sondern da gibt es noch mehr Leute, die sich gemeinsam um die Kinderbetreuung kümmern. Aber das wird nie so thematisiert. Also das ist was, was ich da jetzt rausziehen würde, wo die Leute vielleicht ins Zweifeln geraten, weil sie merken, das ist vielleicht anstrengend, die Kinderbetreuung nur so zu organisieren in dem klassischen Modell. Und dementsprechend bleibt es aber leider bei den Filmen dabei, dass das eher sehr, sehr stark romantisiert wird. Und die anderen sind zwar irgendwie da, aber sie sind so Statisten und Statistinnen, die ja auch nach der Reise dann wieder weg sind.
Ich würde gerne nochmal auf die Themen in solchen Reisedokus eingehen. Du hast ja jetzt ein paar davon gesehen. Inwiefern finden sich denn oder finden sich da vielleicht auch gerade nicht so Themen wieder wie soziale Ungleichheiten, Machtstrukturen oder Armut?
Ja, das fehlt eben komplett und finde ich dann eben manchmal auch bitter, dass die Armut also romantisiert wird. Also Reisaus ist wirklich ein Film, den ich da auch aus der Reihe rausnehmen würde, weil ich den echt problematisch finde, weil da wirklich einfach Rassismus heftig am Start ist. Also die sind 2 Jahre in Westafrika unterwegs gewesen und es werden aber nur Dörfer gezeigt und so Bilder aufgestellt, die schönen Wilden, die sind zwar ganz arm, aber ganz glücklich und Lena hat sich immer dahin gesehen. aber sie sind eben doch auch sehr rückständig und sehr ungebildet und überall werfen sie Müll hin und verschmutzen ihren eigenen Wald. Das heißt, es wird die ganze Zeit extrem abgewertet, aber dann wird aufgewertet, indem man sagt, ja, die sind aber trotzdem total glücklich. Wieso schaffen wir EuropäerInnen das denn nicht, irgendwie genauso glücklich zu sein? Und das ist für mich irgendwie so ziemlich unmöglich. Vor allem habe ich ja auch ein Jahr in Togo verbracht in Westafrika und Westafrika urbanisiert sich so wie alle anderen Gegenden der Welt auch. Und ich habe Lena auch in dem Filmgespräch anschließend gefragt, ob sie auch mal in Städten waren. Und da hat sie gesagt, das hätte sie nicht so interessiert. Und ein ausgewogenes Verhältnis ist was anderes. Also das soll ja eine Dokumentation sein, die schon auch was über die Länder zeigt. Und dann nur Dörfer zu zeigen, ist so ein harter Rassismus, weil das genau das aufführt, was man in Europa dann kennt als die Wilden und wirklich die Stereotype. Also dieser Film hat nur so davon gestrotzt. Und da gehört dann eben auch die Armut dazu, weil die Armut immer wieder als das dargestellt wird, was dann eben doch nicht so schlimm ist, weil die Leute ja so darüber wegkommen und trotzdem gute Laune haben und trotzdem tanzen, wie Lena das immer sagt. Und das finde ich so ein bisschen schlimm, weil sich natürlich Menschen mit ihren Gegebenheiten arrangieren. Und das heißt ja aber trotzdem nicht, dass nicht dafür gekämpft werden muss, dass weniger Leute in so einer extremen Armut leben. Und was ich daran auch noch so besonders zynisch finde, ist, dass das fast wieder so eine Form von Kolonialismus ist, weil sie dorthin gehen und dann so diese Gefühle konsumieren und sich freuen, dass die Leute so schnell Zuneigung zeigen und so unmittelbar sind. Aber das ist eben auch so eine soziologische Erkenntnis, dass Leute, die wenig haben, auch die sind, die ihre Privatsphäre am wenigsten schützen. Das ist auch, wenn Leute versuchen, reiche Menschen zu untersuchen, ist das viel, viel schwieriger als arme Menschen, weil die halt viel zugänglicher dafür sind, weil das auch erstmal ein Privileg ist und auch so eine Bildungssache, zu wissen, dass man auch ein Nein sagen kann, dass man einfach sagen kann, lass mich in Ruhe. Manchmal werden dann so Sachen gesagt, wie jetzt bei zwei Familien auf Weltreise, dass die Leute auf Bali, auf dem Land, so minimalistisch sind. Und ich habe jetzt noch keine Zahlen dagegen gecheckt, aber ich glaube, dass es eher sich da um landwirtschaftliche Gebiete handelt, in denen Leute auch einfach arm sind. Und die beiden im Film sagen, das ist Minimalismus. Und Minimalismus ist eben auch ein Trend, den man sich leisten muss. So. Also wenn Leute wirklich arm sind, sagen meistens erstmal nicht, ich stelle mir nur drei Gegenstände in die Wohnung, sondern das ist meistens erstmal so ein Ding von, ich habe zu viel und dann gebe ich das wieder ab.
Du sprichst da von Neokolonialismus. Die Reisenden beuten die Gefühle quasi der dort ansässigen Bevölkerung aus. Ist das so ein bisschen die gemeinsame Motivation, die du irgendwie herausgefunden hast, die Menschen dazu treibt, diese Weltreisen zu machen und vielleicht sich dabei zu filmen, um so diesem grauen Alltag zu entkommen und eventuellen Depressionen zu Hause?
Also ich glaube, das ist ein sehr harter Begriff, den ich da jetzt auch erstmal so erfunden habe. Und ich glaube, da von Ausbeutung zu sprechen, ist ziemlich radikal. Bei manchen dieser Filme hatte ich das Gefühl, dass ich das aber so nennen würde. Also weil ich einfach finde, es sind sehr unterschiedliche Ausgangssituationen, so ökonomisch gut gestellt zu sein und dann unterwegs zu sein und sich das alles abzuholen und dann irgendwie dieses Vertrauen sich abzuholen und von allen gefeiert zu werden irgendwie. Und es gibt eben diesen Henley-Passport-Index darüber, welche die privilegiertesten Reisepässe sind. Also wer sich auf der Welt am freiesten bewegen kann. Und das ist auf dem ersten Platz Japan, dann kommen Singapur und Südkorea und dann Deutschland und Frankreich. Und das zeigt einfach ja auch nochmal, dass nur sehr, sehr wenige Menschen sich diese Trips leisten können. Und das ist jetzt keine so direkte Form ökonomischer Ausbeutung, aber es ist eben eine emotionale Ausbeutung, würde ich sagen. Und es sind natürlich nicht dieselben Armeen, die es gab während des Kolonialismus, aber man sieht daran, dass ja jetzt wirklich monatlich solche Filme in die Kinos kommen, dass das schon ein großer Trend ist. Und das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich habe auch das Gefühl, dass das in meinem Umfeld in den letzten Jahren auch mehr geworden ist. Dass da immer die Reflexion nur bis zu einem bestimmten Punkt geht und man sich das dann irgendwie doch noch gönnt. Und dann zu sagen, nee, da fliege ich jetzt nicht mehr hin, dass das ein bisschen dauert, bis Leute das sagen.
Ich möchte jetzt vielleicht nochmal zuletzt auf ein kreatives Projekt von dir selbst eingehen. Du hast nämlich vor kurzem einen Film gemacht im Rahmen des Kino Datsche Kabarets in Leipzig.
Ich habe Fantasie mit Erfahrung getauscht, habe das Unterwegssein zum Alltag gemacht. Jeder Moment war neu. Jede Minute war ich anderswo. Ich habe das Unbekannte umarmt und es ist mein Freund geworden. Denn so hart das Leben hier ist, so gelebt wird es auch. Die Reise zu meiner inneren Mitte war lang. Die Ärmsten der Armen haben mir gezeigt, dass ich mehr habe als sie. Trotzdem waren sie entspannter als ich. Aber das liegt bestimmt nicht am System, sondern daran, dass ich noch nicht gut genug auf einer Slackline laufen kann.
In diesem Film thematisierst du die Reisefilme sehr ironisch. Vielleicht kannst du ja einfach nochmal von diesem Projekt erzählen. Und du hast auch im Vorgespräch schon erzählt, dass da vielleicht sogar ein Langfilm geplant ist.
Der Kurzfilm in der Kino dazu ist eine Travel Mockumentary. Also Mockumentaries sind ja sozusagen erfundene Dokumentationen, in denen man also sich wirklich was ausdenkt, über das man dann eine Doku dreht. Also das ist ein 4 Minuten 40 Kurzfilm. Der heißt, ich habe eine Reise gemacht und es war schön. Und der ging eben von dieser Auseinandersetzung her, die ich hatte mit den Reisefilmen, über die ich ja dann auch den Artikel geschrieben habe. Und ich habe mir dafür in Leipzig einen Seniorenscooter ausgeliehen, also so ein E-Mobil. Den hatte ich mal bei meiner Oma gesehen und fand das ganz lustig, mit so einem Gefährt dann im Grunde eine Art Reisefilm durch Leipzig zu machen, um auch herauszustellen, dass in diesen Reisefilmen oft gar nicht so viel passiert. Und das Lustige ist, dass letztlich es wirklich eine Art Reisefilm in Leipzig geworden ist und es ist ganz viel passiert. Ich hatte dann ja eben dieses lustige Gefährt, was ich ausgeliehen bekommen hatte. Das konnte bis zu 20 km/h fahren und wird eben sonst von Senioren benutzt, die irgendwie dann zum Einkaufen fahren und die dann ein bisschen mobiler sind. Und ich hatte so einen Selfie-Stick aus Holz mir gebastelt, sodass ich auch noch so selber mich selfie-mäßig filmen konnte. Genau, wir waren dann durch Leipzig unterwegs und haben tatsächlich verschiedenste Menschen getroffen. Am coolsten fand ich Hans-Georg, das war ein alter Mann, der hatte so einen ausgebauten Rollstuhl, auf dem noch drei andere Leute Platz finden. Also da kann hinten eine Person stehen und seine Enkelin und seine Tochter. Da wurde dann dieser Film draus und ich habe da drüber gelegt, im Grunde so meine Reflexion mit diesen Plattitüden über Selbstfindung. Also ich habe dann aus diesen Trailern der Reisefilme das rausgeschrieben und daraus einen Text über meine epische Reise durch Leipzig gemacht und das auch noch mit sehr, sehr epischer Musik unterlegt. Da merkt man dann auch wieder, wie so die Gefühle manipuliert werden, wenn man extrem epische Musik unter etwas legt.
Und was hat es mit dem Langfilm auf sich, mit der Idee?
Das ist ein Film über einen Priester an einer Autobahnkirche. Da habe ich ein 97-seitiges Drehbuch geschrieben, für das ich gerade eine Produktionsfirma suche. Das ist auch ein Anti-Reisefilm. Also das zieht sich gerade ein bisschen als Thema durch mein Leben, weil es da um die verschiedenen Menschengruppen geht, die an diese Autobahnkirche kommen, aber insbesondere auch um den Priester an der Autobahnkirche, der eigentlich im Grunde eine Art Depression und psychische Krise hat und der dann durch seine kurzzeitige Wohngemeinschaft mit einer Frau und ihrem kleinen Kind so diese Krise erst bemerkt und die dann bei ihm aufbricht. Und das Prinzip dieses Films ist es eben auch, dass es kein Roadmovie ist, deswegen nenne ich es auch immer Anti-Roadmovie, sondern dass eben diese Gruppen immer an die Autobahnkirche kommen und an die Autobahnraststätte. Und die Entwicklung der Person findet nicht über die Reise statt, sondern dadurch, mit Leuten konfrontiert zu werden im eigenen Alltag.